Herzlich willkommen zu unserem Podcast Lärmt also. Wir sind Zoe, Saskia und Felix und studieren allesamt Erziehungswissenschaft. Kein Lehramt. Wir werden oft damit konfrontiert, dass wir doch eigentlich Lehramt studieren. Das ist hier aber nicht der Fall. Betätigungsfelder in der Erziehungswissenschaft beinhalten beispielsweise auch außerschulische Settings. In der ersten Folge unseres Podcastes möchten wir diesen Umstand anhand unserer Bachelorpraktikums diskutieren.
Ja, Felix, dann erzähl doch mal, wo machst du denn dein Praktikum?
Ich absolviere mein Praktikum bei einem kommunalen Träger, der sich mit freier Kinder- und Jugendhilfe, Verbands- und Bildungsarbeit beschäftigt. Konkret koordiniere ich Projektanträge, berate und begleite die Antragstellenden und lege die Projektanträge dem angeschlossenen Begleitausschuss vor. Bei Genehmigung der Anträge kann eine Fördersumme von bis zu 5.000 Euro ausgeschüttet werden. Diese Gelder entstammen einem Bundesprogramm. Bevor ich mein Praktikum anfing, hatte ich bereits erste Erwartungen an mein Praktikum, nämlich vor allem die administrative Seite der Kinder- und Jugendhilfe kennenzulernen. Erste Eindrücke in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen habe ich bereits gesammelt, sodass mich eben vor allem die verwaltungstechnische Seite hier interessiert. Zum anderen möchte ich das JENAH Akteursnetzwerk besser kennenlernen. Das heißt Personen und Vereine aus der Zivilgesellschaft, die zu Themen der Demokratieförderung, der Gewaltprävention und der Soziokultur arbeiten. Meine dahingehenden Erwartungen wurden bisher soweit erfüllt. Saskia, du beschäftigst dich zwar nicht mit Anträgen, dennoch bist du ebenfalls im nonformalen Bildungssektor tätig. Berichte uns doch mal, wo du dein Praktikum absolvierst.
Ja, danke schön, das stimmt. Ich bin an einer Jugendbildungsstätte und die hat auch den Schwerpunkt der Demokratiebildung bzw. der politischen Bildung. Und ich war da sehr lang vorrangig in einem Strukturprojekt, was ein großes Netzwerk von Schulen verwaltet. Genau, und ähnlich wie du hatte ich natürlich auch gewisse Erwartungen oder Vorstellungen von meinem Praktikum. Und bei mir war das halt vor allem, dass ich irgendwie dachte, mit Demokratiebildung kann man vielleicht irgendwie was bewirken. Und gerade in Thüringen ist ja die Situation ein bisschen kritisch, würde ich sagen. Hat jetzt auch die neue Studie Jugend in Deutschland 2024 gezeigt, dass die Jugendlichen sehr viele Ängste haben und so eine gewisse Ohnmacht spüren, einfach im Zusammenhang mit der Inflation und dem Krieg. Und dafür machen sie natürlich dann häufig auch die Politik verantwortlich. Und die Studie hat auch herausgestellt, dass die AfD da momentan mit 22% an der Spitze wäre, wenn man jetzt nächsten Sonntag die Wahl hätte quasi. Und das finde ich sehr beunruhigend. Und deswegen fand ich das irgendwie spannend, in so eine Arbeit irgendwie einen Einblick zu kriegen. Und ich finde aber auch diese ganze koordinative Arbeit hinter eben diesen Bildungsprojekten hat, glaube ich, auch sehr viel mehr, als man denkt. Also ist, glaube ich, sehr viel aufwendiger, aber auch trägt natürlich einen großen Teil dazu bei. Wie sieht es denn bei dir aus, Zoe? Du bist ja nochmal in einem bisschen anderem Feld.
Ja, das stimmt. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend, was ihr beide erzählt habt. Ich hoffe, meins klingt auch so spannend. Ich habe bereits in viele Bereiche der Erziehungswissenschaft reingeschaut und vor allem in die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Dabei waren natürlich auch die Klischees wie Schulsozialarbeit und das Arbeiten in einer Kita dabei, klar. Aber wir machen ja noch viel, viel mehr im Studium, zum Beispiel auch Projektmanagement. Und das wollte ich eben nicht nur theoretisch, sondern auch in der Praxis kennenlernen. Als Studentin der Erziehungswissenschaften bin ich aber nicht an irgendwelchen Projekten interessiert, sondern an solchen, die die Stärkung des Gemeinwohls, des gesellschaftlichen Zusammenhalts und einer demokratischen Haltung beziehungsweise halt einfach die Stärkung von demokratischen Grundwerten zum Ziel haben. Und das ist zum Glück in meiner Einrichtung der Fall. Ich mache mein Praktikum in einer Einrichtung, die Angebote im bürgerschaftlichen Engagement organisiert und koordiniert. Ich habe vor einer Weile gesehen, dass das Bundesministerium des Innern und für Heimat alle 5 Jahre eine Umfrage zum Thema Ehrenamt durchführt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass sich 2019 nur 37% aller im Osten Deutschlands lebenden Menschen freiwillig in Projekten oder Organisationen engagieren. Und ich denke, das könnten viel, viel mehr sein. Ich möchte auch angesichts der politischen Situation hier im Osten im Rahmen meines Praktikums einfach ein Verständnis für die Wichtigkeit von bürgerschaftlichem Engagement und Demokratiebildung schaffen, ähnlich wie du, Saskia. Und um das zu schaffen, ist es natürlich wichtig, sich nicht also diese ja, Veranstaltungen nicht nur zu organisieren, sondern auch sehr viel Werbung für die verschiedenen Projekte zu machen, für die meine Einrichtung verantwortlich ist. Und dazu gehört eben klassisch Flyer entwerfen und zu verteilen, aber auch Social-Media-Beiträge zu planen und zu erstellen, um einfach viele verschiedene Altersklassen an Freiwilligen zu akquirieren und fürs freiwillige Engagement zu begeistern.
Ja, danke Zoe. Jetzt haben wir uns ja kurz über unsere Erwartungen und die ersten Eindrücke ausgetauscht. Habt ihr besondere Punkte, wo ihr sagt, das kommt der Realität irgendwo nicht so ganz nah? Ich beispielsweise habe gemerkt, dass meine Erwartungen etwas mit der wahrgenommenen Verantwortung, die ich in dem Betätigungsfeld quasi habe, dem entgegenspricht, beziehungsweise damit kollidiert. Ich habe zwar keine unmittelbare Entscheidungsbefugnis bei den Anträgen beispielsweise, aber verspüre bei der Bearbeitung der Anträge trotzdem hin und wieder Druck. Das liegt zum einen daran, dass Jena eine sehr kleine Stadt ist verhältnismäßig und ich das Akteursnetzwerk in Jena auch relativ gut kenne. Das heißt, die Personen und die Vereine aus der Zivilgesellschaft eben teilweise auch gut kenne. Und dieser Umstand ist eben bei der Bearbeitung und Entscheidungsfindung von Anträgen manchmal sehr hinderlich bzw. führt auch zu Konflikten. Julia Müller betont in ihrer Arbeit Transparenz und Rechenschaft im Antragswesen, dass die Verteilung von Ressourcen nur unter bestimmten Gesichtspunkten dem demokratischen Prozess zuträglich ist. Nur anhand von strikten Förderrichtlinien und vorherrschender Transparenz und Rechenschaft kann eben Korruption und somit dem Fehlverhalten oder der Fehlverteilung von Ressourcen begegnet werden. Da es diese Fehlverteilung eben zu vermeiden gilt, verspüre ich schon die Verantwortung, eben da sauber zu arbeiten. Diese Verantwortung verschluckt eben nur manchmal im Spannungsfeld zwischen Befangenheit und Objektivität. Ein weiterer Punkt, den ich unterschätzt habe im Vorfeld meines Praktikums, beziehungsweise den ich nicht so richtig gesehen habe, war, dass das Antragswesen an sich ein bedeutendes Instrument für die politische Partizipation der Zivilgesellschaft darstellt. In diesem Umstand war ich mir natürlich bewusst, aber wie es dann in der Praxis dann damit quasi ausschaut oder damit umzugehen gilt, kannte ich eben noch nicht. Dominik Steiger kommt in seiner Arbeit wiederum der partizipative Staat, Beteiligung natürlicher Personen an der Ausübung von Staatsgewalt im Verfassungs-, Verwaltungs- und Prozessrecht zu dem Ergebnis, dass die Anträge ein zentrales Instrument für zivilgesellschaftliche Partizipation darstellen. Er sagt, sie seien Ausdruck des Informationsaustausches, dem Aufzeigen von Problemstellen in der Gesellschaft und eben auch dem gezielten Einbringen von Problemlösungen. Wenn ich jetzt beispielsweise Anträge unsachgemäß bearbeite oder falsch und schlecht berate, kann es durchaus sein, dass die Anträge dem Begleitausschuss gar nicht erst vorgelegt werden und somit niemals eine Chance auf Bewilligung haben. Diese Eindrücke können die Projektanstellenden schon teilweise deprimieren oder auch beeinträchtigen, das habe ich auch schon erlebt. Das kann dazu führen, dass weitere Anträge bzw. erneute Versuche der politischen Partizipation eben gar nicht erst passieren oder dass weitere Anträge gestellt werden, womit dann quasi auch wichtige Förder- und Bildungsprojekte dann quasi nicht bewerkstelligt oder beantragt werden. Genau diese Form der Verantwortung habe ich zu Beginn meines Praktikums leider unterschätzt.
Fühlst du dich dann einfach nicht genug unterstützt von deinen PraktikumsbetreuerInnen vielleicht?
Ich glaube, an der Unterstützung von einem PraktikumsbetreuerInnen liegt es eher weniger, da die sich selber in diesem Spannungsfeld, beispielsweise zwischen Befangenheit und Objektivität bei der Antragsbearbeitung, eben aufhalten. Meine BetreuerInnen leben auch allesamt in Jena. Die meisten Projektinhaberinnen kommen eben aus dem kulturellen Leben Jenas und sind meinen Betreuerinnen eben auch bekannt. Also das Spannungsfeld lässt sich eben relativ schwer auflösen. Nur weil man Fan von einem Projekt ist oder ein Projekt besonders förderungswillig befindet, muss man eben trotzdem versuchen, mit Abstand heranzugehen und die Sache relativ objektiv einzuschätzen, was eben nicht immer so leicht ist. Aber vielleicht genug zu mir, Saskia. Gibt es bei dir auch Problemstellen oder Punkte in deiner täglichen Arbeit, wo du merkst, dass es mit deinen Erwartungen oder mit dem, was du dir vorgenommen hast, irgendwie konträr steht?
Mhm. Ja, also ich glaube, an so einem Punkt ist wahrscheinlich jeder mal irgendwie, gerade bei so einem Praktikum, wo man ja erstmal so ganz neue Einblicke bekommt. Und mir war schon bewusst, dass jetzt einfach nur so ein dreitägiges Seminar oder was man dann eben veranstaltet in so einer Bildungsstätte, dass das jetzt nicht völliges Umdenken bei den SchülerInnen oder bei den Personen dann eben erreicht, sondern dass es halt einen Anstoß geben kann, aber trotzdem ist es manchmal dann schon so ein bisschen, ja, man überlegt dann halt, was hätte man vielleicht noch machen können oder wie hätte man sie noch besser erreichen können oder so. Aber trotzdem finde ich es auch, also ich sehe das trotzdem auch, dass es manchmal Gruppen gibt, die halt, wo man schon irgendwie sieht, die denken jetzt darüber nach und das ist irgendwie, hat irgendwie was angestoßen. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass die Peer Group oder halt das Elternhaus natürlich auch immer einen starken Einfluss dann trotzdem hat und dorthin gehen sie natürlich wieder zurück nach so einem Seminar. Und da hat zum Beispiel Christine Schmidt auch sehr viele Sachen dazu veröffentlicht, wie sich politisches Interesse von Jugendlichen eben gestaltet oder auch beeinflussen lässt. Und dabei kam halt eben auch raus, dass zum Beispiel eine Parteiidentifikation oft von den Eltern auch übernommen wird, wenn diese Position zu Hause klar eben dargestellt wird. Und dass auch, also zum Beispiel von ausländerfeindlichen Einstellungen eine direkte Übertragung stattfinden kann oder zumindest das Elternhaus eine erhebliche Rolle spielt. Und dann ist man natürlich immer ein bisschen, stellt man sich halt die Frage, ja, warum mache ich diese Arbeit überhaupt und ist es jetzt wirklich so sinnvoll, wie ich mir das erhofft habe. Aber ja, so im Großen und Ganzen bin ich trotzdem sehr zufrieden und meine Erwartungen wurden jetzt nicht völlig enttäuscht. Und dann habe ich auch gegen Ende meines Praktikums, ähnlich wie Zoe, den Auftrag der Öffentlichkeitsarbeit bekommen, konnte da nicht noch ein bisschen ausleben und ein bisschen mehr Einblicke kriegen. Und das finde ich halt auch super, weil Social Media natürlich mittlerweile einen sehr starken Einfluss hat auf Jugendliche. Und genau, da gibt es zum Beispiel auch eine Studie dazu, die eben auch sagt, dass Social Media von rechtsextremen Organisationen genutzt wird, um eben deren Einstellungen auch zu verbreiten und das irgendwie auch unterschwellig an Jugendliche heranzutragen. Genau, und die ist eben auch vom letzten Jahr und das finde ich irgendwie sehr erschreckend. Und es ist nun mal so, dass 43% der zwischen 16 und 29-Jährigen sagen, dass soziale Netzwerke einen erheblichen Einfluss auf ihre politische Meinung haben. Und deswegen finde ich, das hat es dann nochmal ein bisschen verbessert. Dann können wir ja gleich zu dir überleiten mit der Öffentlichkeitsarbeit. Vielleicht hast du da auch ähnliche Erfahrungen.
Ja, habe ich auf jeden Fall. Also ich kann eigentlich in meiner wahrgenommenen Realität im Praktikumsalltag an euch beide anschließen. Bleiben wir erstmal bei der Öffentlichkeitsarbeit. Also bei mir ist es auch so, dass ich teilweise das Gefühl habe, dass Angebote nicht 100% angenommen werden von den AdressatInnen. Und man muss eben solche Rückschläge einstecken. Also ich lasse mich davon nicht entmutigen, auch wenn es manchmal schwer ist. Meine Praktikumseinrichtung hat zum Beispiel eine Demokratie-Weiterbildungsreihe organisiert und ich habe Fragebögen dazu erstellt, also Feedback-Fragebögen. Und wenn man dann sieht, dass sich, ich weiß nicht, so 15 Leute für die Weiterbildung angemeldet haben und vielleicht nur 4 Leute diesen Fragebogen ausgefüllt haben, es ist schon manchmal ein bisschen erniedrigend, ist vielleicht ein hartes Wort, aber schon manchmal hart zu sehen, dass die Mühe, die man sich mit dem Management und der Werbung gibt, vielleicht nicht ganz gewertschätzt wird. Andererseits hat man dann aber auch wieder Leute, die, weiß ich nicht, so einen 100-Wörter-Text in den Fragebogen schreiben und sich wirklich, wirklich über dieses Angebot gefreut haben. Und das gibt einem dann auch wieder Mut, damit weiterzumachen. Und um vielleicht auch nochmal an dich, Felix, anzuknüpfen, ist es auch so, dass ich Druck im Praktikumsalltag verspüre, vielleicht nicht im selben Ausmaß wie du, aber dennoch bekomme ich viele Aufgaben gestellt, die ich alleine bewerkstelligen muss und fühle mich zwar unterstützt von meinen PraktikumsbetreuerInnen, aber trotzdem hat man manchmal das Gefühl, ja, also wenn ich die Aufgabe jetzt verkacke, dann ist gefühlt die komplette Veranstaltung dahin, sag ich mal. Und ja, das ist schon manchmal sehr hart, Andererseits ist es natürlich super, wenn man Verantwortung bekommt im Praktikum und irgendwie alleine irgendwelche Kampagnen oder so starten kann, gerade in der Öffentlichkeitsarbeit, wie es ja auch bei mir der Fall ist in meiner Praktikumseinrichtung.
Ja, danke Zoe für deine Eindrücke aus deinem Praktikumsbetrieb oder deiner Einrichtung. Die Zeit unserer ersten Folge ist leider schon um, weswegen wir vielleicht noch ein abschließendes Fazit kurz ziehen wollen. Wir haben jetzt über Erwartungen und Realität unserer Praktikas gesprochen, haben verschiedene Dinge diskutiert. Und habt ihr was, was ihr unseren Zuhörern vielleicht empfehlen würdet im Abschluss unserer ersten Folge in Vorbereitung auf ein mögliches erziehungswissenschaftliches Praktikum beispielsweise?
Ja, also ich habe das ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, es ist gut, wenn man irgendwie ein Stück weit Erwartungen hat und diese auch klar kommuniziert und dass irgendwie auch von Anfang an klar ist, was auch die Einrichtung von einem erwartet. Aber man sollte jetzt trotzdem nicht denken, dass man selbst dann jetzt gerade irgendwie groß die Welt damit verändert oder eben diese Einrichtung damit verändert oder so. Im Endeffekt ist das Praktikum dafür da, um erste Erfahrungen zu sammeln, und ich finde, das sollte man auch so im ersten Moment hinnehmen oder so in die Arbeit reingehen.
Ja, sehe ich auch so. Man sollte auf jeden Fall offen für alles sein und auch vielleicht ein bisschen widerstandsfähig gegenüber einigen Gruppierungen, mit denen man dann vielleicht doch konfrontiert wird im Praktikumsalltag, mit dessen Meinung man vielleicht einfach nicht so übereinstimmt. Und das sollte aber einen nicht entmutigen. Man sollte dann einfach weitermachen und für seine Sache einstehen.
Ja, dem kann ich mich anschließen. Ich denke auch, Praktikum ist ein gutes Beispiel dafür, was einem quasi auch später während des Arbeitseinstieges dann auch erwartet. Es gibt dann einen spannenden Begriff dazu, der heißt Survival Stage zu der Zeit. Und ich glaube, während man sich in seinem Praktikum aufhält, ist man auf jeden Fall noch in der Survival Stage und muss eben mit vielen Umständen eben erstmal irgendwie klarkommen. Wie Saskia es schon meinte, ich bin auch der Meinung, es ist sehr förderlich, sich im Vorfeld des Praktikums ein Lernziel zu formulieren, das auch mit seinen BetreuerInnen wirklich konkret durchzureden und auch die Machbarkeit des Lernzieles und auch die Sinnhaftigkeit des Lernzieles in Anbetracht der Umstände eben auch irgendwo festzumachen. Ich denke, wenn man mit solch einem Lernziel in das Praktikum hineingeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man hinterher enttäuscht ist, aufgrund verschiedener Umstände eben ein bisschen kleiner. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich nochmal bei meinen Gesprächspartnerinnen Zoe und Saskia.
Danke dir.
Danke auch.
Und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder am Start. Wenn es heißt, lärmt also. Macht's gut.